Der erste Petrusbrief ist ein tolles Stück Schrift. Und in diesem Brief lotet Petrus etwas aus, was in der Geschichte der Gemeinde Jesu, in der Geschichte der Kirche, wie man so schön sagt, immer wieder auch zu falschen Schlüssen geführt hat. Es gibt eben das eine, was uns durch das Evangelium gemacht ist, ist die freie Gnade. Die Gnade, die uns gebracht wird in dem, was Jesus Christus für uns getan hat. Die Erlösung, die geschieht nicht aufgrund unserer Werke, sondern aufgrund eines gnadenvollen Geschenkes Gottes. Der Vater hat seinen Sohn für uns gegeben. Und durch sein Blut sind wir rein, durch sein Blut sind wir gerettet, durch seine Selbsthingabe am Kreuz. Und da kannst du nichts dazu beitragen. Und du wirst in Ewigkeit auch nichts dazu beitragen können. Du wirst am Ende deines Lebens vor Gottes Thron stehen und alles, was zählt, ist das, was Jesus für dich getan hat. Und das ist wahr. Und genauso ist es aber wahr, dass Gottes Erlösung, sein Erlösungswerk in unserem Leben Auswirkungen auf unser Leben haben soll. Das, was Petrus im ersten Kapitel sagt, er sagt, seid heilig. Seid heilig, denn Gott ist heilig. Dass wir gerettet sind, dass wir angenommen sind als Kinder Gottes, soll eine Auswirkung auf unser Leben haben. Und es ist, Paulus spricht davon, dass es eine neue Schöpfung ist. Wenn Christus ist, der ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Christus ist der Anfang der neuen Schöpfung Gottes. Diese alte Schöpfung steht unter der Herrschaft der Sünde. Und Gott will alles neu machen. Siehe, ich mache alles neu. Offenbarung 21. Siehe, ich mache alles neu. Das ist das, was Gott tun will, oder was Gott tut durch Christus, was er angefangen hat in Christus. Und somit ist also die Errettung nicht nur eine Errettung aus die sozusagen frei ist von unserem Tun, sondern sie hat Auswirkungen auf unser Tun. Und ja, die Schrift sagt uns sogar, wenn sie keine Auswirkungen auf dein Tun hat, dann ist die Errettung gar nicht wirklich geschehen. Wenn dem Glauben keine Werke folgen, dann ist der Glaube tot, sagt der Jakobus. Und wie gesagt, diese beiden Punkte, Erlösung aus Gnade, Rettung aus Gnade und Heiligung, ein geheiligtes Leben, ist eine Spannung, in der wir stehen. Die Bibel ist voll davon, auch im Neuen Testament davon, von Aufforderungen, von Geboten. Sie ist voll davon, dass sie uns sagt, lebe so, das ist so, lebst du dem Evangelium würdig. Und sie ist auch voll davon, uns zu sagen, wenn du das nicht tust, dann bringst du dem Vater keine Ehre. Und wir sehen also diese Spannung, die Erlösung aus reiner Gnade. Und wir können nichts hinzufügen. Unsere Werke sind nichtig. Unsere besten Werke sind nichtig. Und auf der anderen Seite, wie wichtig Gott unsere Werke sind, unser Leben ist. Unsere Lebensweise als erlöste Kinder Gottes. Die Heiligung. Ohne die Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Und das ist immer wieder eine Spannung gewesen in der Kirchengeschichte. Und es gab Bewegungen in der Kirchengeschichte, die zur Heiligung hin tendiert haben. Und die in der Gefahr standen, dieses Verständnis davon, dass wir aus reiner Gnade errettet und erlöst sind, zu verlieren. Weil man so bestrebt war, Gott wohlgefällig zu leben. Und ja, man hat durch die Kraft des Heiligen Geistes auch diese, ja, da ist Veränderung im Leben entstanden, aber man ist dann unbarmherzig gewesen mit Sündern, mit Menschen, die noch am Anfang stehen. Es hat so einen frommen Druck ausgelöst. So müssen Kinder Gottes sein. Und so führt es immer wieder dazu, wenn Heiligung in einer falschen Weise gepredigt und ausgelegt wird, dass ein Pharisäertum entsteht. Das, wovor Jesus immer gewarnt hat. Wo es dann letztendlich, wo wir in der Gesetzlichkeit landen. Und auf der anderen Seite, da wo die Errettung aus Gnade auf eine falsche Weise betont wird und auf eine falsche Weise ausgelegt wird, wird sie gegen die Heiligung ausgespielt. Und Menschen gefallen sich daran, weiter in der Sünde zu leben, weiter letztendlich einen Lebensstil zu praktizieren, den sie ohne Jesus praktiziert haben. Die Menschen praktizieren, die ohne Jesus leben. Und sagen, wir sind ja aus Gnade errettet. Also diese Spannung ist immer wieder da im Laufe der Kirchengeschichte. Ist auch heute gegenwärtig. Du hast die verschiedenen Strömungen in der Gemeinde Gottes auf dieser Erde. Ihr kennt das alles aus dem Internet, die verschiedenen Prediger, die einen tendieren in die Richtung, die anderen in die Richtung. Aber ich finde den Petrusbrief so besonders, weil er genau diese Harmonie herstellt. Er verbindet das nämlich ständig. Es greift ständig ineinander. Auf der einen Seite zeigt er uns immer wieder dieses wunderbare Erlösungswerk Christi und er zeigt uns auf, das hat Christus für uns getan. Damit hat er uns erlöst. Wir sind Erlöste, Befreite, aus Gnade Gerettete. Alles kommt von ihm, alles hat er getan. Und auf der anderen Seite ist aber sein Herzensthema wirklich die Heiligung, wie das ineinander spielt. Und wir sehen das am Ende von Kapitel 2, bevor wir jetzt in Kapitel 3 hineingehen, sehen wir das in Vers 21 auf wunderbare Weise zusammengefasst. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Beides gehört zusammen. Er hat für euch gelitten. Das ist, du hast nichts getan. Er hat es getan für dich. Du kannst dem nichts hinzufügen. Er hat dich erlöst, er hat dich erkauft. Das ist alles sein Geschenk an dich. Und das andere ist aber, sein Leiden ist auch ein Beispiel für uns, dem wir folgen sollen. Jetzt sind wir gefragt, jetzt ist unser Weg gefragt, jetzt müssen wir in Bewegung kommen. Ihm nach, ihm ähnlich werden. Die Werke tun, die er getan hat. Und ich finde das interessant, das Wort, was hier benutzt wird, das Wort Beispiel. Unsere jüngste Tochter ist 7 Jahre alt und sie ist in der ersten Klasse, Susanne. Ne? Und in der ersten Klasse, was machst du in der ersten Klasse? Du lernst lesen und schreiben. Und wie lernst du das? Du hast Buchstaben, man hat ja heute andere Methodiken, die unter euch, die irgendwie Lehramt studieren oder so weiter, die wissen das ja alles, irgendwie sind ja viel besser drauf als ich da so. Ne? Früher war es aber so bei den alten Griechen, dass sie tatsächlich erstmal die Buchstaben gelernt haben. So wie es heute noch in der Mathematik mit den Zahlen ist. Bei den Zahlen ist es ganz genauso, wie es hier mit den Buchstaben auch war. So macht meine Tochter das. Also sie hatte ein Anfängerbuch mit den Zahlen, und da steht eine Zahl drin, eine 1 jetzt beispielsweise. Am Anfang hat meine Tochter nur Einsen geschrieben. Dann hat sie Zweien geschrieben und so weiter und so weiter. Irgendwann hat sie nur noch Sechsen geschrieben. Und Siebenen dann auch und so. Und in dem Buch ist formvollendet vorgeschrieben, wie die 1 zu schreiben ist. Das ist das Beispiel. Dieses Beispiel ist eigentlich die Tafel, wo die ganzen Buchstaben draufstehen für die ABC-Schützen, für die Schulanfänger. Sie haben dieses Beispiel vor sich liegen und jetzt sollen sie das nachmalen. Ja, und in dem schönen Heftchen von meiner Tochter ist es so, dann wird das so gestrichelt, so dass du das sozusagen so, ne, die gestrichelte Linie nachzeichnest. So, bis du das dann selber frei, die Zahl selber freischreibst. Wenn du ihr Heft anguckst, dann siehst du, am Anfang ist es Kraut und Rüben. Ne? Und je mehr aber Übung hineinkommt, und das ist so mühsam, Geschwister, das ist so mühsam. Wir erinnern uns alle gar nicht mehr dran, wie mühsam es war. Ja, vielleicht der eine oder andere schon. Aber es ist so mühsam, diese Zeichen zu malen und darin eine Regelmäßigkeit zu haben, die immer dieselbe ist. Eine Gleichmäßigkeit hineinzukriegen. Und dann aber auch nicht nur dieses äußere Zeichen zu machen, sondern es zu verstehen. Was ist das eigentlich, was ich da schreibe? Na? Und Geschwister, so wird so dieses Wort benutzt Petrus hier dafür, um uns das Beispiel Christi vor Augen zu führen und sagen, er hat gelitten. Als Sündloser hat er gelitten. Ohne Schuld. Schuldlos hat er gelitten. Er hat Gutes getan. Und ihm wurde dafür mit Bösem vergolten. Und er hat es ertragen, erduldet. Das ist sein Beispiel. Das ist diese Figur. Und jetzt sollst du bist ein ABC-Schütze, du bist jetzt neu eingeschult. Du bist ein Disciple, du bist ein Jünger. Du bist jetzt in die Schule gekommen und du kannst nicht schreiben, du kannst nicht lesen. Und dann legt dir dein Lehrer, der Heilige Geist, legt dir dieses Beispiel vor. Und du fängst an, es so langsam nachzuzeichnen. Bis es irgendwann drin ist. Ja? Der Schwung ist drin. Du hast es ist dir in Fleisch und Blut übergegangen. Du denkst gar nicht nach, du schreibst einfach. Du schreibst in sinnvollen Worten und sinnvollen Sätzen. Ja? Und ich sage das hier oder ich greife darauf zurück, weil am Anfang von Kapitel 3 steht das Wort ebenso. Es hat eine besondere Bedeutung, denn es kommt auch in Vers 7 vor, ihr Männer ebenso. Und es kommt nachher später noch in Kapitel 5 noch einmal vor, ihr Jüngeren ebenso. Das ebenso bezieht sich auf das, was davor war. Und das, was davor war, ist eine ganze Reihe, wie wir sie auch in anderen Briefen finden. Man nennt das in der Theologie die Paraklese, also die Ermahnung oder die Ermutigung, die praktische Anwendung, wenn du so willst. Genau das, was wir hier eben gelesen haben, diese theologische Wahrheit, dieses Gnadengeschenk, was ich empfangen habe in der Erlösung, in der Errettung. Was bedeutet das für meinen Lebenswandel? Wie verändert sich das Ganze? Petrus hatte vorher geschrieben in Vers 18 von Kapitel 1, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Hier spricht er von einer Lebensweise. Der Wandel ist die Lebensweise. Wie lebst du? Wie führst du dein alltägliches Leben? Wie stehst du morgens auf? Was machst du dann? Wie verzehrst du dein Frühstück? Was machst du dann in deinem ganzen Alltag? Wie lebst du? Wie reagierst du, wenn jemand auf der Straße dich freundlich grüßt? Oder was machst du, wenn du dann in die Straßenbahn dich hineinsetzt? All diese Dinge sind deine Lebensweise, dein Lebenswandel. Bis in die kleinsten Dinge. Und Petrus sagt, unsere Lebensweise, wie du lebst, das hast du gelernt von deinen Vätern. Von deinen Eltern. Das hast du vererbt bekommen und das hast du weiter, du wurdest du hast eine DNA, die sozusagen von deinen Eltern kommt. Wir wissen ja nicht ganz genau, was alles nun in unserem Verhalten von unserer Genetik her bestimmt ist und was alles von dem bestimmt ist, was uns beigebracht wurde. Es ist wahrscheinlich ein sehr komplizierter Mix von beiden. Aber das ist das, was du von deinen irdischen Eltern mitbekommen hast. Das ist deine Lebensweise. Und Petrus sagt, Christus hat dich daraus gekauft. Denn diese Lebensweise ist Sünde. Ein Leben unter der Herrschaft der Sünde. Es ist eine Lebensweise, die Gott nicht die Ehre gibt. Wir sind Kinder von Sündern. Und Sünder bekommen keine Heilige als Kinder. Sünder bekommen Sünderkinder. Janni, tut mir leid. Es wird kein Engel sein. Aber Gott liebt uns Sünder und deswegen hat er seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um uns zu erretten und uns zu erlösen, um uns rauszukaufen aus dieser Lebensweise, die verderblich ist, die uns selbst zerstört, die unsere Welt zerstört. Und das ist erstmal wichtig, sich klarzumachen. So sehr man auch forscht und darüber nachdenkt, über das eigene Verhalten. Wir sind im Moment in einer Zeit, da wird sehr viel über das Klima geredet. Ne? Sehr viel. Und wie sehr wir als Menschen das Klima dieser Erde zerstören. Und das ist ja nichts Neues. Darüber haben wir vor 30 Jahren auch geredet. Das ist der Grund, warum ich lange Zeit gar keinen Führerschein gemacht habe. Ja, aber heute denken die Leute, ja, das hat ja nie jemand, da hat ja nie jemand drüber nachgedacht. Nee, ich bin ehrlich, als junger Mann, ich hab keinen Führerschein gemacht. Ich bin auch nicht mehr zum Skifahren in die Alpen gefahren. Obwohl wir das früher so als Familie oft gemacht haben und ich eigentlich viel Spaß beim Skifahren hatte. Habe ich nicht mehr gemacht. Aus Umweltschutzgründen. Glaubt mir es oder glaubt mir es nicht. Ich war so ein Umweltfreak. Und ich bin es jetzt auch noch. Ne? Zum Teil auch nicht. Zum Teil, ja, man wird lazy. Ne? Man wird auch im Laufe der Zeit, wird man echt, man lässt nach. Ne? Aber diese ganzen Thematiken, Geschwister, ich sag euch, das sind so Sachen, die kommen an die Oberfläche, man beschäftigt sie, einem wird plötzlich klar, wie schädlich man selber ist. Und dann denkt man so, oh nee, wir müssen alles verändern, wir müssen alles neu machen. Und wir merken, wir können es nicht. Wir sitzen da drin so fest, in dieser ganzen Lebensweise, da kommen wir gar nicht raus, so einfach. Und man versucht dann, hier was zu verändern und da was zu verändern. Und ja, es gibt vielleicht positive Veränderungen. Aber so dieses Grundsätzliche, dass wir nämlich zerstörerisch sind. Dass wir von der Sünde beherrscht sind und zerstörerisch sind, wir Menschen. Das kriegen wir nicht in den Griff. Und da sagt Petrus uns, Christus ist gekommen. Er hat uns freigekauft durch sein Blut aus dieser von den Vätern überlieferten Lebensweise. Und jetzt gilt es, eine neue Lebensweise zu erlernen. Wir sind kleine Babys, kleine neugeborene Kinder und jetzt müssen wir schreiben lernen. Und Christus ist unser Beispiel, sein Wort ist unser Beispiel. Er hat uns hier dieses gegeben, wenn wir jetzt über Frauen und Männer nachdenken. Bitte vergib mir die lange Einladung. Wenn wir darüber nachdenken, dann ist das völlig anders als das, was wir um uns herum sehen, okay? Dann ist das völlig anders als das, was wir erlernt haben. Es ist die göttliche Weise, wie wir leben sollen. Und wenn wir uns dafür öffnen, Jesus hat gesagt, wenn ihr in meinem Wort bleibt, dann seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das ist wirklich segensbringend und das erleben wir auch so. Wir haben als junge Erwachsene sind wir in diese Gemeinde reingekommen und haben das Wort Gottes gelernt. Und es war für uns so unglaublich hilfreich und befreiend, wirklich das zu lernen. Gottes Sicht auf ja, unsere Identität als Männer, als Frauen, auch dann wie was Ehe anbelangt. Und wenn wir diese Dinge nicht gelernt hätten, ja, wir waren Christen, aber wenn wir diese Dinge nicht gelernt hätten, ich weiß nicht, wo wir jetzt wären als Ehepaar. Und wir haben noch einiges zu lernen. Wir müssen noch weiter darin wachsen. Wir sind noch nicht am Ziel angelangt. Interessant ist, Petrus macht uns deutlich, dass es zwei Seiten hat. Diese Heiligung ist einerseits etwas, was Gott verherrlichen soll, weil es sein Wesen, sein Charakter widerspiegelt. Jesus ist unser Beispiel. Und dadurch geben wir ihm die Ehre, dass wir unser Leben umgestalten lassen in sein Wesen und in seinen Charakter. Wir sagen, Jesus, du bist so wunderbar. Du bist es wert, dass ich mein Leben umgestalten lasse in dein Leben. Dass ich nicht ich gebe meine eigenen Pläne, meine eigenen Lebensziele und Vorstellungen, was ich alles sein will, gebe ich alles auf. Und ich will, Jesus, ich will so sein wie du. Und das andere Ziel ist, springen wir mal in Kapitel 2, Vers 12 rein, führt euren Wandel unter den Nationen gut, damit sie, worin sie gegen euch als Übeltäter reden, aus den guten Werken, die sie anschauen, Gott verherrlichen am Tage der Heimsuchung. Also es geht auch darum, ein Zeugnis zu sein für Menschen, die Gott nicht kennen. Ihnen keine Möglichkeit zu geben, zu lästern. Sie werden trotzdem lästern. Aber wir wollen ihnen keinen Anlass dazu geben, sagt Petrus. Sondern unser Leben soll etwas anderes sein. Es soll genau das Gute widerspiegeln, was unser Gott in unserem Leben neu getan hat. Und hier steht, also Petrus spielt ja an hier auf die Bergpredigt Matthäus 5, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und die Leute sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und manchmal denken wir so, ja, wenn ich so viel Gutes tue, dann, also die Leute, die merken das gar nicht, die checken das gar nicht, die reagieren gar nicht, die preisen jetzt nicht Gott irgendwie, wenn ich was Gutes getan habe. Ich finde interessant, was Petrus hier sagt, am Tag der Heimsuchung. Das heißt, das wird möglicherweise erst später offenbar den Menschen. Sie werden erst später im Gericht erkennen, dass das, was wir getan haben, wie wir gelebt haben, dass das Wirken Gottes war, dass das gut war. Und sie werden dann den Vater preisen für das Gute, was in unserem Leben geschehen ist. Okay, jetzt Kapitel 3, Vers 1. Ebenso ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter, damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht freien Wandel angeschaut haben. Ebenso ihr Frauen. Petrus spricht die Frauen hier direkt an. Das ist interessant. In manchen Briefen von Paulus wird gesagt, dass die älteren Frauen die jüngeren Frauen lehren sollen. Und ich glaube, dass das ein sehr wichtiges Prinzip ist und wir praktizieren das hier auch in der Gemeinde. Und ich kann euch Schwestern nur ermutigen, auch zum Frauenfrühstück zu gehen. Wir haben echt tolle große Schwestern, die mit viel Weisheit das Wort Gottes weitergeben und auslegen und euch darin stärken, in diesem Alphabetisierungsprozess. Aber nicht nur im Frauenfrühstück, sondern es ist generell etwas Gutes, sich den Älteren zuzuwenden. Wir denken immer als Jüngere, wir wissen es besser. Was wissen schon die Alten? Ja, die haben ihre alten verstaubten Ansichten und die wissen ja eh nicht. Nein, sie haben Lebenserfahrung gesammelt. Und ich sag euch, die ältere Generation jetzt, die waren als Jugendliche noch viel schlimmer drauf als ihr. Aber sie haben Gottes Eingreifen in ihrem Leben erfahren und Erneuerung erfahren und haben auch durch viele Schmerzen und viele Probleme hindurch eine Menge von Jesus gelernt. Und es wäre fahrlässig, diese Leiden, die sie durchlebt haben, davon nicht zu profitieren. Ihr könnt euch viel Leiden und Schmerzen und Probleme ersparen, dadurch, dass ihr von älteren Schwestern lernt. Und manchmal ist es schwierig, irgendwie, dass die Verbindung entsteht. Ich kann euch nur ermutigen. Wir ermutigen auch die älteren Schwestern, geht auch die Jüngeren zu. Aber ihr könnt es auch tun. Ihr könnt euch auch ausstrecken danach, Gemeinschaft zu haben, mit auch nicht nur mit den Gleichaltrigen. Ne? Das eine ist die tolle Rootsarbeit und das tolle Miteinander und so weiter. Aber auch zu sehen, boah, da liegt so ein großer Schatz darin, sich ja, mit den Älteren zu treffen, zu hören, mitzuerleben, einfach ihr Leben mal kennenzulernen und dann vielleicht eine Beziehung entsteht, wo man lernen kann. Aber hier an der Stelle, und deswegen bin ich auch mutig, zu euch jetzt zu sprechen, ihr Frauen, weil Petrus es auch gemacht hat. Und nichtsdestotrotz ist mein Dienst darin begrenzt. Na? Also wirklich, das ist wirklich eine Sache, die wirklich wichtig ist, dass ihr auch die älteren Schwestern darin sucht in diesen Fragen. Ebenso, ihr Frauen, ordnet euch den eigenen Männern unter. Das Wort Unterordnung kommt vorher schon mehrmals vor. Es geht letztendlich darum, Unterordnung unter die staatlichen, menschlichen Einrichtungen, um des Herrn willen steht in Kapitel 2, Vers 13. Dem König, der Regierung sich unterzuordnen, dem Gesetz sich unterzuordnen. Das heißt, diese Ordnung anzuerkennen als etwas Gottgegebenes. Gott hat diese Ordnung gegeben. Es gibt Leute, die Autorität haben. Und diese Autorität nehme ich an. Ich lehne die nicht ab. Ich bin kein Anarchist, sondern ich akzeptiere diese Ordnung. Und ich sehe, dass da Menschen Verantwortung tragen. Und diese Verantwortung ist groß über uns Menschen. Und Paulus sagt, betet für die Regierung. Ja, das ist eure Aufgabe. Nicht zu mosern, nicht zu meckern, nicht eine Rebellion zu starten, sondern zu beten für die, die in Verantwortung sind. Unterordnung heißt aber auch Gehorsam leisten. Sich dieser Ordnung fügen und unterordnen und das tun, was derjenige sagt, der Autorität über mich hat. Das ist die Erfüllung dieser Ordnung. Und wenn ich das tue, gebe ich Gott die Ehre, weil er diese Ordnung gegeben hat. Es gibt natürlich die Ausnahmen, wo Petrus sagt in Apostelgeschichte zu den hohen Priestern: Wir werden weiterhin das Evangelium verkünden. Ihr könnt uns das nicht verbieten, von Jesus zu sprechen, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Okay, das ist immer immer das Wort, woraus wir nehmen können. Ja, wir können ja doch machen, was wir wollen, ne? Und nein, das sind diese besonderen Ausnahmen, wo wir Widerstand leisten müssen, auch gegen staatliche Autoritäten, wo wir Gott mehr gehorchen müssen als den Menschen. Aber grundsätzlich diese Haltung zu haben, ich will gerne gehorsam sein. Ich will mich gerne unterordnen. Ich will gerne die Gesetze halten. Das fällt mir oft so schwer, weil der deutsche Staat so viele Gesetze erlässt. Und ich bin ja hier in der Gemeinde als Pastor, ich bin ja auch Vorstandsvorsitzender vom Verein Koinonia e.V. Wir sind ja auch Arbeitgeber und wir sind, weißt du, und es gibt so viele Gesetze, die man einhalten muss und wo man drauf achten muss. Datenschutzverordnung und dies und das und was du dann alles machen musst. Und du denkst so, oh nein, und man fängt an zu murren, weil es so viel Arbeit bedeutet, sich an die Gesetze zu halten. Man möchte diese Arbeit nicht. Und deswegen stöhnt man und klagt man. Aber stattdessen das in Ehren zu halten und zu sagen, okay, das hat Gott gegeben. Also das eine ist ja erstmal überhaupt zu sehen, okay, diese Verordnung oder diese Anordnung, da ist ja auch was Gutes drin. Ja, so könnte man vorgehen. Man könnte einfach versuchen, das Gute in den Dingen zu sehen und zu sagen, naja, gut. Aber es gibt auch genügend Gesetze, wo es schwer ist, das Gute darin zu sehen. Und trotzdem ist nicht der Fall gegeben, dass ich Widerstand leisten muss. Ich merke das. Ich muss es einfach machen, weil der Gesetzgeber es sagt. Und ich mache es um des Herrn Willen. Das ist das Entscheidende. Wir tun es nicht, weil die Obrigkeit würdig ist, dass wir ihr gehorsam sind, weil sie sich als würdig erweist, weil sie so weise und gute Gesetze erlässt. Nein, wir tun es, um ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Und weil wir Gott verherrlichen, weil wir ihm die Ehre geben, weil er diese Ordnung gegeben hat. Also halten wir uns daran und folgen dem. Möglichst auch ohne zu murren, Jörg. Na, genauso die Haussklaven und die Herren, darüber habt ihr letztes Mal auch schon gesprochen. Jetzt geht es um die Frauen, die sich unterordnen sollen. Ihren eigenen Männern. Nicht allen Männern. Okay? Nicht allen Männern, sondern ihren eigenen Männern. Gott sieht den Menschen in einem Zusammenhang. Was Marius vorhin gesagt hat, ist wahr. Wir leben in einer Welt, wo der Individualismus in unserer Gesellschaft so extrem geworden ist, dass wir uns nur noch als Einzelatome irgendwie betrachten und sehen. Gott sieht uns aber immer auch im Zusammenhang von Familie, von Gemeinschaft und im Leib Christi als neue Gemeinschaft auch, die neue Familie Gottes, so sieht er uns. Und er sagt, da gibt es auch eine Ordnung. Und diese Ordnung ist schöpfungsgemäß. Sie ist nicht erst nach dem Sündenfall entstanden, sie ist schon schöpfungsgemäß. Gott hat Adam zuerst geschaffen, dann Eva für Adam. Das widerspricht so unserem Stolz, oder? Dass ich für jemand anders geschaffen bin, nicht um meiner selbst willen. Hart. Vielleicht auch nicht. Sind wieder schon. Oh Gott. Und meine Bestimmung erfüllt sich darin, einem anderen zu dienen, einem anderen Gutes zu tun, einen anderen zu segnen, einen anderen zu ergänzen, einen anderen zu helfen. Und es gibt eben diese Ordnung tatsächlich, diese Verantwortung, die die Männer über die Frauen haben und denen die Frauen entsprechen, indem sie sich unterordnen. Ordnet euch den eigenen Männern unter. Was bedeutet das? Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Damit sie, wenn auch einige dem Wort nicht gehorchen, ohne Wort durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben. Petrus fügt jetzt hier so einen Sonderfall hinzu und er entkräftet alle Argumente von Schwestern, die sagen, also ich finde Gottes Wort so wunderbar und ja, Unterordnung ist cool, also finde ich ganz herrlich, nur mein Mann kann ich mich nicht unterordnen. Weil der ist so Mist drauf, ne? der trifft so blöde Entscheidungen und so. Das, Gott zeigt mir immer was ganz anderes. Und ich muss doch Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Petrus sagt, selbst wenn es Männer sind, die dem Wort nicht gehorsam sind. Also, es hat immer wieder Frauen gegeben und gibt immer wieder Frauen, die sich bekehren aus einer Ehe heraus, wo der Mann ungläubig ist. Das ist keine einfache Situation. Manchmal scheitert das, weil der Ehepartner das nicht mitmacht und sich verabschiedet. Es gibt aber auch Situationen, wo Frauen einen gläubigen Mann heiraten oder zumindest meinen, einen gläubigen Mann zu heiraten. Ein Mann, der sagt, dass er gläubig ist, der dann auch mit in die Gemeinde kommt, in dieser Zeit des Verliebtseins. Ich kann euch nur ermutigen als Schwestern, guckt euch den Mann, den ihr heiraten wollt, wirklich genau an. Ob er wirklich Jesus liebt, ob er wirklich Jesus nachfolgt oder ob er es nur scheinbar tut, um euch zu gefallen, eine Zeit lang. Wenn ein Mann dem Wort nicht gehorsam ist, dann kann das schon schwerwiegende Auswirkungen auf die Ehe haben. Dann kann das schwierig sein, eine wirklich schwere Situation sein. Paulus sagt, Christus ist das Haupt eines jeden Mannes. Das Haupt der Frau aber ist der Mann. Wenn diese Ordnung nicht stimmt, ins Ungleichgewicht kommt, dann wird, wenn der Mann Christus nicht als sein Haupt annimmt und ihm gehorsam ist und ihm folgt, wenn er nicht Jesus als seinen König hat, ich sage euch, ein Mann wird zum Despoten. Ein Mann wird entweder zum Despoten oder er wird ja, irgendwie sich irgendwie so ein Sofa-Heini werden, der immer nur so rumhängt und nichts auf die Reihe kriegt. So, ne? Ein Tyrann, ein. Ja,
Gewalttätiger Herrscher.
genau, richtig. Petrus, ich sage euch, was mit diesen Männern passiert. Wir lesen das in Johannes 3, 36. Mal aufschlagen. Johannes 3, 36 steht, gibt noch so ein paar von diesen Stellen, aber wir lassen es mal bei dieser einen Stelle. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ich fand es mal ganz schön in so einem Ehebuch von Chuck Smith. Da beschreibt er so eine Situation von einer Frau, die einen Mann hat, der dem Wort nicht gehorsam ist, der nachts mit seinen Kumpels unterwegs ist, auf Sauftour ist und dann spät mitten in der Nacht zu Hause klingelt, seine Frau wach klingelt und sagt: Hier, mach uns was zu essen. Und diese gläubige Frau, sie macht den Leuten was zu essen und die setzen sich dahin und speisen. Und irgendwann sagen die Kumpels zu ihm oder zu der Frau: Sag mal, warum machst du denn das hier eigentlich? Also, das, ne? Und dann sagt die Frau: Ja, also, mein Mann, er ist nicht gehorsam, er ist Gott nicht gehorsam. Und er wird in Ewigkeit in der Hölle schmoren. Es wird schlimm sein für ihn. Ich habe mich entschlossen, die wenige Zeit, die wir hier auf Erden haben, ihm so angenehm wie möglich zu machen. Ist eine weise Frau, oder? Die Geschichte geht dann irgendwie so weiter, dass dieser Mann sich dann bekehrt hat. Also, ich kriege sie jetzt nicht mehr so genau zusammen, aber ich musste daran denken, an dieses dem Wort nicht gehorchen. Und dann habe ich, wie gesagt, so ein bisschen geguckt und da gibt es mehrere Stellen, die davon sprechen. Wer Gott nicht gehorcht, wer dem Wort, dem Evangelium, wer Christus nicht folgt, wer ihm nicht gehorcht, der hat nichts Gutes zu erwarten. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Und diese Frau, die aber Gott gehorsam ist, ihre Aufgabe ist es, diesen Mann zu lieben, so wie Christus uns geliebt hat, als wir noch Sünder waren. Er hat sein Leben für uns hingegeben, als wir noch Sünder waren. Und hat uns durch diese Liebe gewonnen für sich. Nicht durch sein Wort, sondern durch sein Werk am Kreuz. Er hat nicht gesprochen, er hat seinen Mund nicht aufgetan. Das sagt Petrus vorher in Kapitel 2. Sein Mund nicht aufgetan. Durch sein Werk der Liebe, der Hingabe hat er unsere Herzen gewonnen. Als er am Kreuz gestorben ist, stand der Hauptmann davor und sagt, als er ihn so sterben sah, dieser ist wahrlich der Sohn Gottes gewesen. Petrus sagt, ihr Frauen, ihr sollt Christus ähnlich werden. Das ist das Alphabet, was ihr lernen sollt. Euch dieser Ordnung Gottes zu fügen, ein Zeugnis für die Ordnung Gottes zu sein. Die wahre Ordnung ist, dass ein gottesfürchtiger Mann seine Frau liebt und sich hingibt für sie, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und diese Frau ihm im Vertrauen wie die Gemeinde folgt und ihn ehrt und respektiert und achtet und ihm dient. Und das ist so eine wunderbare Harmonie, die Ehe ist so eine wunderbare Harmonie, wenn es stimmt, wenn es von Christus bestimmt ist, wenn der Mann von Christus geleitet ist, wenn die Frau von Christus geleitet ist. Aber wenn einer dieser Ordnung nicht folgt, diesem Wort nicht folgt, ist der andere daraus nicht entlassen. Nein, vielmehr, andersrum wird ein Schuh draus. Ich sage, wir haben ja, ich habe als Seelsorger, als Pastor immer wieder auch mit Eheproblemen zu tun, zu kämpfen. Ich sitze immer wieder mit Leuten. Ja, wo ein Ehepartner dann ausbricht und dem Wort nicht gehorsam ist. Und ich sage meinen Geschwistern dann immer, das Beste, was du tun kannst, ist dranbleiben an Jesus und ihm folgen, das tun, was er sagt. Das ist das Beste, was du tun kannst. Das heißt nicht, dass am Ende alles wunderbar wird, dass du dadurch, dass das die Methode ist, wie du deine Ehe rettest oder wie du wie da gut wird. Petrus gibt hier keine Garantie. Aber sagt, es ist möglich, dass durch diesen Wandel der Frau der ungehorsame Mann gewonnen wird. Das Beste, was du tun kannst, ist, die Aufgabe zu erfüllen in der Ordnung, die Gott gegeben hat. Aber wir leben in einer Welt, die völlig unordentlich ist, durcheinander, wo die Ordnung Gottes durcheinander sind. Und wenn wir aber diese Ordnung aufrechthalten und den Platz einnehmen, den Gott uns in dieser Ordnung gegeben haben und ausfüllen, sind wir ein Zeugnis für diese Ordnung Gottes und für den Gott, der diese Ordnung gegeben hat. Ohne Wort, durch den Wandel der Frauen gewonnen werden, durch deine Lebensweise. Und dafür ist es jetzt schon wichtig, dass du diese Lebensweise erlernst. Damit du ein Zeugnis sein kannst für deinen Mann, für alle anderen Menschen sowieso auch. Es ist schwer, diesen Wandel erst dann zu lernen, wenn es zu solchen Situationen kommt. Es ist gut, wenn man es vorher gelernt hat. Indem sie euren in Furcht reinen Wandel angeschaut haben, Gottesfurcht, Ehrfurcht vor Gott, das Größte und Wichtigste ist mir Gott und seine Ordnung, sein Wille geschehe in meinem Leben. Er ist heilig und ich will ihm auch ein geheiligtes Leben weihen. Euer Schmuck sei nicht der äußerliche durch Flechten der Haare und Umhängen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der vor Gott sehr kostbar ist. Hier geht es um Schmuck. Ich fand das interessant, dass das Wort, was hier steht, das Wort Kosmos ist. Das griechische Wort Kosmos kennen wir eigentlich, wird sonst mit Welt übersetzt. Ist aber in seiner ursprünglichen Bedeutung, heißt es, harmonisches Arrangement. Und ja, es ist dann bezogen auf die Welt, auf den Kosmos, weil ja diese Sterne so ein harmonisches Arrangement sind. Ne? Gott hat das doch herrlich, wunderschön arrangiert. Und jetzt spricht Petrus über den Schmuck der Frauen. Das war auch damals gängig und zu allen Zeiten womöglich, dass Frauen sich mit Schmuck behängt haben, sich geschmückt haben. Aus sich selbst ein harmonisches Arrangement hergestellt haben. Warum? Warum geht es den vielen Frauen um die Haare? Warum verbringen sie viel Zeit beim Friseur? Warum haben sie irgendwie ein Faible für Schmuck? Warum tauschen Sie am Samstag Kleider?
Hier in der Gemeinde.
Frauenzeitschrift. Woran erkennst du eine Frauenzeitschrift? An diesen drei Themen, oder? Frisuren, Schmuck, Kleider.
Besten
Diäten. Wie bitte?
Besten Diäten.
Ach, die besten Diäten. Ja, gut, okay. Ja, da gibt es ja noch andere. Es gibt auch noch andere Themen. Frauen interessieren und beschäftigen sich auch mit anderen Themen. Aber, und es gibt ja auch heutzutage Männerzeitschriften, wo es um Frisuren, Schmuck und Kleider geht. Gut, lassen wir das. Petrus sagt, es ist der äußerliche Schmuck. Und Jesus hat uns ja ganz klar gesagt, er hat es den Pharisäern gesagt, die auch einen äußerlichen Schmuck getragen haben. Der bestand nicht in Haaren, Schmuck und Kleidern, sondern der bestand in einer äußerlichen Frömmigkeit. Und er hat gesagt, ihr seid wie Gräber. Außen seid ihr schön, äußerlich schön, aber innerlich seid ihr voller Totengebeine, voller Moder. Schwestern, das wollt ihr doch nicht sein, oder? Und darum geht es, Petrus. Es geht ihm nicht darum, er macht hier kein Verbot. Er sagt nicht, ihr dürft keinen Schmuck tragen. Ihr dürft keine Frisuren, schöne Frisuren haben. Ihr dürft keine schönen Kleider anziehen. Das sagt er nicht. Aber er sagt, das sei nicht euer Schmuck. Warum sind so viele Frauen damit beschäftigt, mit dieser äußeren Schönheit? Weil das es ist, was Männer anzieht. Und Frauen wollen von Männern geliebt werden. Wollen angehimmelt werden. Und deswegen machen sie sich schön. Sie wollen auch im Konkurrenzkampf mithalten. Na? Ist das nicht so?
Bei Männern.
Was?
Das ist ja bei Männern nicht so.
Ja, die Männer können ja auch was mitnehmen. Ich rede ja nicht nur zu den Frauen. Die Männer hören das ja auch, können sich da was von mitnehmen. Aber Schwestern, ist das nicht so? Weiß nicht, in eurer Umgebung. Ihr seid ja nicht so. Aber was?
Überhaupt gar nicht.
Okay. Aber ihr kennt das, oder? Was für ein Thema das ist. Und es ist, kommt aus dieser tiefen Verunsicherung, aus dieser tiefen Unsicherheit. Wer bestimmt denn, wer schön ist? Wer bestimmt denn, ob du schön bist? Und das ist das, worum es Petrus geht. Das ist sein Kriterium. Gott unterscheidet auch. Er sagt durchaus, es gibt schöne Frauen und nicht so schöne Frauen. Wir sehen in der Bibel Frauen, die schön sind und die nicht schön sind. Uns wird hier nachher eine schöne Frau genannt, Sarah. Demgegenüber ist zum Beispiel Isabel eine Frau, die nicht schön ist. Obwohl sie sich sehr geschminkt hat und herausgeputzt hat. Eine Königin, eine Königstochter. Ja, unsere Mädchen, sie wollen ja alle Prinzessinnen werden. Ja. Das ist so wichtig. Und deswegen, lasst uns, ja, ich möchte euch ermutigen, diese Schreibübungen zu machen. Diese Schreibübungen zu machen. Das ist der alte Lebensstil, den ihr von euren weltlichen Vorfahren ererbt bekommen habt. Aber der Lebensstil Gottes ist ein ganz anderer. Da geht es darum, konzentriere dich. Statt so und so viele Stunden vor dem Spiegel zu verbringen oder mit Frauenzeitschriften oder beim Shoppen oder sonst wie, konzentriere dich auf dein inneres Arrangement. Konzentriere dich darauf, denn das ist das, was vor Gott sehr kostbar ist. Der verborgene Mensch des Herzens, im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes. Man denkt so, ja, ja, sanft und still. So will Gott uns haben. Sanft. Geschwister, das Wort sanft. Selig die Sanftmütigen. Was denn? Was ist los? Phil, sag's laut. Lass es raus. Also, nochmal, sanft. Okay, das Wort sanft kommt selten vor in der Bibel, dreimal im Matthäusevangelium. Zweimal wird es über Jesus ausgesagt. Sanftmütig ist er und reitet auf einem Esel. Er selbst sagt über sich selbst, kommt her zu mir und kommt in mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Das gilt nicht nur für die Frauen, sondern auch für uns Männer. Sanfte Frauen sind Christus ähnlich. Und still heißt eigentlich, kann man auch übersetzen, mit jemandem, der ruhig ist, der gelassen ist, der seinen Platz gefunden hat, der weiß, wo sein Platz ist, der sich auch nicht in den Vordergrund spielt. Und das ist es ja, was Frauen durchaus drauf haben mit diesen Mitteln, Frisuren, Schmuck, Kleider, Schminke und so weiter, sich in den Vordergrund zu spielen. Dass alle plötzlich schauen. Oh. Zurückhaltend. Ich möchte selber nicht, und guck mal, das ist Christus auch gewesen. Er hat gesagt, wenn er Wunder getan hat, hat er gesagt, rede nicht drüber. Er hat sich selber nicht in den Vordergrund gespielt, in den Mittelpunkt gestellt, sondern sich zurückgenommen. Und das ist das, was Petrus und euch Frauen hier auch ans Herz legt. Dieser sanfte und stille Geist. Herr, ich will, dass dieser Heilige Geist Raum in mir gewinnt und dass ich so werde wie du. Und dieser Schmuck ist unvergänglich. Der vergeht nicht. Die äußere Schönheit, Schwestern, so viel du da rein investierst, es ist vergänglich. Es bleibt nicht. Und es ist dann so bitter, irgendwann dann festzustellen, dass man es nicht festhalten kann. Aber das ist etwas, was bleibt. Denn so schmückten sich auch einst die heiligen Frauen, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorcht und ihn Herr nannte, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. So schmückten sich die heiligen Frauen. Es gibt Vorbilder dafür. Schaut euch diese Vorbilder an. In der Bibel, aber auch in der Gemeinde. Die ihre Hoffnung auf Gott setzen, und das ist hier ganz wichtig, in der Unterordnung unter dem Mann. Man kann die Hoffnung nicht auf die Männer setzen. Unterordnung heißt nicht blinder Glaube an die Fähigkeit des Mannes. Nein, er ist unfähig, deswegen hat er euch ja geschaffen, um seiner Unfähigkeit aufzuhelfen. Nein, es geschieht um des Herrn willen, in der Hoffnung auf ihn, dass er euch gebraucht zum Segen für den Ehemann dann. Sarah gehorchte Abraham. Und sie nannte ihn Herr. Es gibt nur eine Stelle, wo sie tatsächlich Herr sagt. Das ist in 1. Mose 18. Und zwar sagt sie es nicht vor den Leuten, sondern im Stillen, im Gebet zu Gott, im Denken, im Nachdenken über das, was sie von Gott gehört hat. Sagt sie, soll ich und mein Herr wirklich noch mal ins Bett hüpfen? Wir sind doch schon so alt. Ich und mein Herr und ich. Und das, aber ich fand das interessant, dass es nicht in einem Gespräch oder so, dass es ihr eigenes Denken war. Sie hat das nicht, das war nicht was Aufgesetztes, nur irgendwie so eine Redensart, sondern es war in ihrem Herzen drin. So hat sie ihn gesehen. Mein Herr. Und Paulus sagt es auch, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, euren Männern unter als dem Herrn. Und das ist echt eine fette Herausforderung. Aber ich kann euch nur ermutigen, das irgendwie zu buchstabieren, nachzuvollziehen, einzuüben und zu sagen, okay, ich will das lernen von dir, Jesus. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ich will das lernen. Jesus hat sich auch untergeordnet. An einer Stelle steht das. Als seine Eltern ihn im Tempel abgeholt haben, als er 12 Jahre alt war, haben sie ihn eingesackt. Und er hat gesagt, wieso? Ich muss doch im Hause meines Vaters sein. So, ne? Die haben gesagt, was hast du gemacht? Und so, ne? Und dann steht da, er ging mit ihnen und ordnete sich ihnen unter. Jesus hat sich untergeordnet. Menschen, sündigen Menschen. Und er ist uns darin zum Vorbild geworden. Bis zum Ende hin hat er sich untergeordnet. Okay, und am Ende wird gesagt hier zu den Frauen, deren Kinder ihr geworden seid, indem ihr Gutes tut und keinerlei Schrecken fürchtet. Und das, guck mal, hier wird, diese sanfte, stille Frau ist eine mutige Frau. Das ist eine taffe Frau, die keinerlei Schrecken fürchtet. Warum? Weil sie nur Gott fürchtet. Weil sie weiß, Gott hält alles in der Hand. Er ist stark. So wie David. Eine Frau wie David. Ne? Was soll mir dieser Goliath? Ich hau ihn um. So sollt ihr sein, Frauen. Wie Christus. Sanft und still. Und doch im Innern so stark zu wissen, ich kann Gott vertrauen. Wenn ich in seinem Ordnung wandle, dann kann ich ihm vertrauen. Er wird es gut machen mit mir. Und Gutes tun. Gutes tun ist immer gut. Ihr Männer, ebenso wohnt bei ihnen mit Einsicht als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen, und gebt ihnen Ehre als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Warum wird denn den Männern nur so wenig gesagt? Also erstmal ist es in einem anderen Brief andersrum. Im Epheserbrief Kapitel 5 wird sehr viel den Männern gesagt und wenig den Frauen. Aber ja, den Frauen wird viel gesagt, weil sie viel Ermutigung brauchen, weil sie sehr unter uns Männern zu leiden haben. Die Männer, die haben nur eine kurze Aufnahmefähigkeit. Also deswegen wird ihnen nur so ein kurzer Satz gegeben. Ihr Männer ebenso. Auch den Männern wird gesagt, dass sie sich unterordnen sollen, ihren Frauen. Wohnt bei ihnen mit Einsicht. Wohnt bei ihnen heißt, mit ihnen zusammen leben. Männer, Ehemänner, ihr sollt mit euren Frauen zu Hause leben. Ihr sollt nicht nur Besucher sein, die so ihr Leben leben und dann irgendwann mal nach Hause kommen, damit sie Sex haben können. So, ja. Manche Männer leben so. Wir sollen mit unseren Frauen zu Hause leben. Bei ihnen wohnen. Mit Einsicht. Da brauchen wir. Wir sind so dumm. Ich bin als Mann so dumm. Ich verstehe meine Frau nicht. Ich verstehe sie nicht. Und weil ich sie nicht verstehe, dann kann ich auch nichts machen. Aber Gott will, dass ich sie verstehe, dass ich Einsicht gewinne. Und da muss ich viel lernen. Ich muss mich hinsetzen und meine Zahlen malen. Und das ist echt mühsam. Ich muss mir von Gott Weisheit geben lassen. Ich muss ihr zuhören. Ich muss sie kennenlernen. Mit ihren ständigen Stimmungsschwankungen. Na? Ich muss ihren Zyklus kennenlernen. Na? Ich muss mich damit befassen. Das ist eine echte fette Herausforderung als Ehemann. Aber Gott will das, dass wir uns so hingeben und unser eigenes Leben kreuzigen, um unseren Frauen zu dienen, um sie zu lieben, sie kennenzulernen, in Weisheit, zu wissen, was sie liebt, was sie gut findet, na, was sie stärkt, was sie ermutigt. Und das ist manchmal echt schwierig. Aber Gott möchte das. Als bei einem schwächeren Gefäß, dem weiblichen, das dürfen wir nicht vergessen, wir sind raue Klotzer. Auch wenn wir manchmal denken, ach, wir sind so sensibel als Jungs. Ne? Aber in Wirklichkeit, und manchmal sind die Frauen so hart nach außen, ne? Haben so eine harte Schale, können so tough auftreten. Ne? Aber in Wirklichkeit sind das zerbrechliche Gefäße. Wir müssen sie dementsprechend auch behandeln. Wir sind schnell dabei, eine Frau zu verletzen durch unsere Worte. Weil wir wenig einfühlsam sind, weil wir draufhauen, weil wir zupacken. Wir sind stärker. Und das ist hier auch ein physischer Ausdruck. Ja, die allermeisten Frauen sind schwächer als die allermeisten Männer. Also es gibt auch Ausnahmen. Aber und deswegen ist es gut, wenn du anpackst, wenn du einer Frau was abnimmst, schwere Lasten trägst, wenn sie nicht hinter dir irgendwie die Einkaufstüten trägt, sondern du hinter ihr. Na? Das ist was Gutes. Was segensreich. Wo wir denken, das ist überholt, das ist alt. Nein. Nimm deiner Frau was ab. Trag die schweren Lasten. Und das gilt auch für die geistlichen Lasten. Sei ein Kämpfer für deine Frau im Geistlichen. So wie Adam sollte eigentlich sich vor seine Frau stellen, als die Schlange sie angegriffen hat. Sei ein Kämpfer im Geistlichen. Na, ich merke das immer wieder, wenn meine Frau in solche Situationen kommt. Sie betreut die Kinder nun sehr stark in der Schule. Aber da gibt es dann Situationen, ich weiß noch, in der Grundschulzeit irgendwann war es so, ja, dann sollte irgendeine Lektüre gelesen werden. Und die kleine Hexe so und so irgendwie. Oder, ne? Und ja, und da war eine Not, eine geistliche Not. Na, das Kind wollte es nicht. Und wir wollten das eigentlich auch nicht. Meine Frau wollte das nicht. Aber wer soll jetzt die Lehrerin anrufen und den Kampf übernehmen? Ne? Ja, da sind wir Männer gefragt, uns vor unsere Frauen zu stellen und uns in den Kampf hineinzubegeben. Dem Weiblichen. Und gebt ihnen Ehre, Respekt, Achtung zu haben vor dem, was die Frauen tun. So ein typischer Konflikt ist ja immer, der Mann kommt von der Arbeit nach Hause und denkt so, oh, ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet, ich bin echt kaputt, jetzt will ich endlich mal meine Ruhe haben, will ich mal ein bisschen entspannen, ne? Und kommt nach Hause und denkt so, ja, jetzt ist meine Frau, meine holdselige Frau und wird mich jetzt empfangen und wird mich bedienen und wird mir einen schönen Feierabend bescheren. So, ne? Und jedes Mal bist du enttäuscht, wenn du nach Hause kommst und sagst, oh, endlich bist du da, nimm mal die Kinder hier. Irgendwann, was hast du den ganzen Tag gemacht? Du hast doch nur zu Hause, es ist so ein Faulenzen und was weiß ich, ne? Hast dich auf dem Sofa geregelt und mit dem kleinen Baby gespielt und so, ne? Dumm, keine Einsicht. Ne? Und, ja, es klingt wie eine Parodie, okay? Aber es ist die Realität, Geschwister. Dumm, ohne Einsicht, auch ohne Achtung, ohne Respekt, ohne Ehre. Ne? Für das, was unsere Frauen tun, wie sie sich einsetzen, wie sie dienen, wie sie sich hingeben, diesen Respekt zu haben. Nicht nur sich selbst zu sehen mit seinen eigenen Lasten und mit seinen eigenen Problemen, sondern zu sehen, boah, sie gibt sich hin, sie gibt sich rein, ihr Ehre zu geben. Und selbst wenn sie es nicht tun würde, und das gilt genauso wie bei den Frauen, denn es gibt auch Frauen, die Gott nicht gehorsam sind. Es ist seltener, sonst hätte Petrus das ja auch angesprochen. Aber es gibt es auch, leider. Und da selbst auch als Mann Vorbild zu sein und zu sagen, dennoch, auch wenn sie es nicht würdig ist, um des Herrn willen, gebe ich ihr Ehre und Respekt und Achtung und behandle sie zärtlich, vorsichtig, liebevoll, als solchen, die auch Miterben der Gnade des Lebens sind. Das sind hier natürlich die gläubigen Frauen. Ja, wir sind Geschwister. Wir sind nicht nur Mann und Frau, Ehemann und Ehefrau, sondern wir sind Geschwister. Damit eure Gebete nicht verhindert werden. Und das ist so ein zentraler Punkt. Das ist einerseits ein Seismograph für diejenigen, die noch nicht verheiratet sind. Beten ist das Wichtigste in unserer Beziehung zu Gott. Bibel lesen ist genauso wichtig. Die Gemeinschaft in der Gemeinde ist auch wichtig. Aber beten ist existenziell wichtig. Meine Beziehung, meine persönliche Beziehung zu Gott, so wichtig. Und hier wird uns gesagt, dass die Gebete verhindert werden, wenn wir uns nicht liebevoll behandeln, wenn wir uns respektlos behandeln gegenseitig. Jesus sagt auch, wenn ihr nicht vergebt, dann wird euch euer himmlischer Vater auch nicht vergeben. Wenn ihr lieblos miteinander umgeht, dann werden eure Gebete verhindert. Das ist manchmal ganz praktisch. Wenn in der Ehe der Haussegen schief hängt, dann beten die Ehepartner nicht mehr. Sie beten nicht mehr miteinander. Ihre gemeinsamen Gebete werden verhindert. Und das ist etwas, was aber wichtig ist, die geistliche Einheit eines Ehepaars, dass man zusammen betet, dass man zusammen Gott sucht, dass man im Gebet einander vergibt und einander segnet. Und da, wo der Haussegen schief hängt, dann funktioniert das nicht. Das ist also ein guter Seismograf. Und auf der anderen Seite ist es auch also ein gutes, sozusagen, wer das Wort jetzt nicht versteht, woran du messen kannst, ob es alles in Ordnung ist. Können wir beten zusammen? Und ich meine jetzt nicht nur oberflächlich, sondern ehrlich, von Herzen her.